Das soll das jetzt schon losgehen?
Das geht los, ja.
Das ist der 289. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir auf Location-Based Social Media, auf die Rechtswidrigkeit von Facebook-Fanseiten und wir suchen einen Social Media Manager im Raum Osnabrück.
Across the world, on the World Wide Web.
It's time to kiss the future.
I moved through the city when I first met a girl. Her name was Sophia and she come from Jamaica. I moved through the city when I first met a girl. Her name was Sophia and she come from Jamaica. Baby girl, fresh your boots, it's getting wet cause it's on fire. Down low, down low, get it low. Put your hands on the floor. Girl, fresh your boots, it's getting wet, cause it's on fire. Down low, down low, get it low. Put your hands on the floor, floor. I moved through the city when I first met a girl. Her name was Sophia and she come from Jamaica. I moved through the city when I first met a girl. Her name was Sophia and she come from Jamaica. Baby girl, fresh your boots, it's getting wet, cause it's on fire. Down low, down low, get it low. Put your hands on the floor.
Und mit dieser zweifellos zwielichtigen Trommelfellmassage geht ein herzlicher Gruß an Conny, Gino, Nadine, Chris, Claudio, Silvi, Marc, Uwe, Alania und natürlich die Pottperle. Ja, die Kampftruppe aus dem Club Chamyuva, dem Robinson Club in der Türkei. Und das war mitunter auch einer der Gründe, warum es so lange still war hier auf unserem kleinen Freunde-Radio. Es war Urlaub angesagt. Natürlich wie immer nicht groß angekündigt und auch groß, nicht gar nicht groß dokumentiert, denn what happens in Chamyuva stays in Chamyuva sozusagen. Und ja, ihr könnt ihr mal versuchen, euer Kopfkino zu bedienen, denn wenn ihr euch mal den Pottpimp vorstellt, der bei diesem Song und abends im Club am Schachbrett bei über 30 Grad und sagen wir mal 2,5 Red Bull Wodka versucht, alle Gliedmaßen im Takt gleichmäßig zu bewegen, dann ist das ungefähr ein Bild, was uns über 10 Tage da in der Türkei begleitet hat und es musste auch mal sein. Mal richtig schön abfeiern, aber trotzdem entspannen. Sei mir hoffentlich bitte auch mal gegönnt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den... Achso, Moment, ganz kurz. Das war nämlich Jamaica von Anthony Lewis. Und wie gesagt, neben den ganzen anderen Hits, die teilweise wirklich auch aus Viva geklaut waren, den Download- oder Klicktopf 10 rauf und runter, einer der Songs, der am meisten die Füße dort bewegt hat. So, leider, ja, ich glaube Ende 2010 kam der raus, hat es nicht wirklich zum Sommerhit geschafft, da gab es ja andere. Der Link dazu natürlich wie immer unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Und heute blicken wir mal auf eine sehr interessante Entwicklung, nämlich das Thema Geolocal Social Media oder Location-Based Social Media in unserem berühmt-berüchtigten Poposkop, wie es die Lara immer sagt. Also ein Schwerpunktthema heute, mal etwas anderes, hat auch etwas mit der Verzögerung zu tun, denn ich plane im Moment ein Social-Media-Hörbuch. Die Kapitel sind grob geschrieben. Ich habe ja so meine Wissensdatenbanken, in dem Fall mit über, ja, allein schon die Shownotes, die wir hier aufgebaut haben, liebe Freunde, sind über 360 DIN A4 Seiten lang. Daraus lässt sich doch vielleicht mal so ein Grundlagenwerk schaffen mit ja einer gewissen Trommelfellmassage begleitet, auch Wissen vermittelt, natürlich Wissen vermittelt und daran bastle ich im Moment gerade und da geht auch ziemlich viel Zeit drauf. Also lasst euch überraschen und vor allen Dingen, liebe Brainiacs, seid gewiss, ihr seid ganz vorne mit dabei und da gibt's etliche Gratisausgaben und natürlich Kapitel für alle die, die unser kleines Freunde-Radio hier unterstützen. Ihr wisst es, das sind die Spender, die sogenannten Brainiacs hier auf dem Blick über den Tellerrand. Und auch diese Episode hier, die 289. wurde wieder unterstützt. Und zwar war der Top-Unterstützer, der Top-Spender, der Brainiac dieser Episode Michael Schulze. Der hat nämlich 20 Euro gespendet, insgesamt 35 und hat 15 Euro von der Servus gespendet und 20 Euro von den Tellerrand. Vielen Dank geht an den Michael. Vom Daniel Oster kommen 10 Euro. Vielen Dank, Daniel. Dafür beste Grüße nach Köln. Stefan Schad war mit 5 Euro mit dabei. Und unser regelmäßiger Spender, der einzige Spenderabonnent sozusagen hier auf unserem Freunde-Radio, Thomas Bossmann, 3,50 Euro. Und das hat sich inzwischen auch schon geleppert, Thomas. Vielen Dank für diese Unterstützung. Falls ihr auch spenden wollt, falls ihr unterstützen wollt, dieses kleine Projekt, dann findet ihr den Knopf unter pimpyourbrain.de. Euren Blog zum Blick rechts oben mit PayPal oder wenn ihr direkt auch überweisen wollt, gerne kurz eine E-Mail an alex@podpimp.de. Dann gibt's die Kontodaten in der Schweiz. Nee, war ein Scherz. Das bringt ja auch nicht wirklich was bei dem Kurs. So, dann wollen wir mal einsteigen, will aber vorher noch ganz kurze Grüße an die Marie-Christine Schindler schicken. Die hat mir nämlich auch eine Zeit versüßt, nachdem ich gelesen habe, dass ich ihre oder sie vor der Bügelbrettverblödung gerettet habe. Denn sie war auch fleißig, zusammen mit Tapio Lella und die beiden haben das Buch geschrieben, PR im Social Web, das Handbuch für Kommunikationsprofis. Und da bin ich natürlich auch neugierig, wie Nachbars Lumpi, wie das dann aussehen kann, was da rumkommt bei. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin zu 50% durch und ja, bis jetzt kann ich es empfehlen. Der Link unter pimpyourbrain.de kostet 30 Euro. Hat 30 Seiten und ist sehr flüssig und gut geschrieben. Ich sag euch dann einfach mal, wenn ich die andere Hälfte durch habe, ob es wirklich eine absolute Kaufempfehlung ist. Aber bisher passt das schon im O'Reilly Verlag erschienen. PR im Social Web, das Handbuch für Kommunikationsprofis, Medienwandel und Web 2.0 verstehen, von Praktikern und Experten lernen, nachhaltige Strategien entwickeln. Von Praktikern habe ich, wie gesagt, in der ersten Hälfte noch nicht viel gelesen, aber das kommt ja vielleicht noch. Also, beste Grüße an die Marie-Christine und den geschätzten Kollegen Tapio. So, und jetzt wollen wir doch mal einsteigen in das, was euch und der Lara ganz nah am Herzen liegt. Das ist nämlich, was kommt jetzt, liebe Lara?
Jetzt kommt das Pop-Off. Podoskop.
Social Media Hits the Street ist heute so ein Meta-Thema unseres Podoskops. Also wir blicken heute nicht auf die Nachrichten in Social Media und im Interweb, sondern widmen uns mal einem Thema, das natürlich in verschiedenen Facetten. Und wir schauen natürlich da weit über diese Check-in-Dienste wie Foursquare, Gowalla oder Facebook Places hinaus. Nein, wir schauen mal, welche Entwicklungen und Studien gibt es im Bereich Location-Based Social Media oder Geolocal Social Media. Und da bin ich als allererstes auf einen Artikel gestoßen im Wall Street Journal Online. Der Link unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Der Titel dieses Artikels heißt The Really Smart Phone. Und dort werden etliche Entwicklungen besprochen und Studien referenziert. Und eine von diesen Studien ist von Alex Pentland vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology. Der hat nämlich über 2 Jahre lang die sogenannte Smartphone Study erstellt und hat bis Anfang 2011 60 Familien, die in einem Campusbereich gewohnt haben, mit Sensoren und Software auf deren Smartphones getrackt. Natürlich nicht ohne deren Wissen, nein, die haben alle mitgemacht bei diesem Studienprojekt und Ziel war herauszufinden, wie werde ich eigentlich als Individuum von wem persönlich beeinflusst. Ja, in meiner Meinung, in meiner politischen Meinung, in meinem Ausgabeverhalten und so weiter und so fort. Nun, getrackt wurden dann natürlich die Bewegungsdaten, auch erstmal die Beziehungen und dann konnte man errechnen, auf Basis der Inhaltsanalyse natürlich, welche Gemütszustände dort in gewissen Regionen vorherrschen, Gesundheitsprobleme und so weiter und so fort. Interessant war aber, dass es ein Phänomen gab, das heißt Social Contagion, das heißt soziale Ansteckung. Man kann also mit einer gewissen Aggregationsstufe berechnen, wie sich Gesinnungen innerhalb einer Region verbreiten. Man kann aber auch vorhersagen, wie das Individuum durch wen beeinflusst wird. Und es hat mitunter mit der Anzahl der Apps, die man mit anderen Leuten teilt, zu tun. Die Haupt- oder Kernerkenntnis dieser Studie war zum Beispiel, dass man eigentlich mehr durch Personen beeinflusst wird, mit denen man mehr Zeit verbringt, als durch Personen, von denen man behauptet, das sind meine engeren Freunde. Das mag jetzt für den einen oder anderen von euch nicht wirklich der Mega-Erkenntnisgewinn sein, aber wenn ihr euch die Studie mal in Gänze durchliest, seht ihr, welche Möglichkeiten allein diese technologische Erhebung dort mit sich bringt. Es geht also da um politische und Politik, also um Politikarbeit und politische Arbeit. Es geht um wirtschaftliche Interessen, die natürlich genau solche Bewegungs- und auch Beeinflussungsmuster analysieren wollen würden, sage ich mal. Datenschutzrechtlich natürlich nicht möglich. Aber das lässt sich natürlich ab einem gewissen Punkt auch interpolieren und hochrechnen auf gewisse Grundgesamtheiten, die man dann vielleicht auch wirtschaftlichen Entscheidungen oder kaufmännischen Entscheidungen zugrunde legt. Das mag jetzt ein bisschen Blabla und Meta klingen, aber lest euch die Studie mal durch. The Really Smartphone oder beziehungsweise The Smartphone Study von Alex Pentland am MIT, der also wie gesagt 60 Familien getrackt hat und da einiges vorhersagt natürlich. Auch zu finden in dem Artikel ist ein Verweis auf das sogenannte Sense Lab. Das kommt auch aus dem MIT, aber auch von der Columbia University. Das wurde nämlich von Wissenschaftlern der MIT und Columbia University gegründet, die sogenannten Sense Networks. Und die sammeln Bewegungsdaten unterschiedlichster Art, die verfügbar sind. Es gibt also genug offene Quellen, die scheinbar permanent irgendwelche Bewegungsdaten senden. Und diese Sense Lab scheint wohl eine Technologie entwickelt zu haben, die diese Daten zusammenfährt und aggregiert. Nun, was kann man damit machen? Das, was sie bereits schon getan haben, das sogenannte CabSense, also eine Taxi-Lokalisierungs-App und ein Taxi-Lokalisierungsdienst. Den kennt man hier in Deutschland inzwischen auch so in Startups wie mytaxi.de oder mytaxi, heißt diese App für iPhone, ist zu empfehlen, könnt ihr euch runterladen, kostet nichts und funktioniert auch hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen. Oder sogenannte CitySense wird von diesem Sense Lab entwickelt und bei diesem CitySense kann man auf einer gewissen Metaebene dann sehen, wo die Leute hingehen, also wohin sie sich bewegen. Da heißt dann so, I wonder if people are out tonight, Fragezeichen, oder I wonder where everybody is right now, Fragezeichen. Also man sieht dort exemplarisch an einem Kartenausschnitt von San Francisco, welche Bewegungsdaten dort zu finden sind. Und man sieht dort, wie sich die lauter kleine bunte Punkte, wie die sich bewegen und wie die quasi in einem Zeitverlauf einer Nacht sich durch, ich glaube San Francisco war das, ja, durch San Francisco bewegen. Man sieht also diese sogenannten Tribes, die dort entstehen und kann damit natürlich auch errechnen, wo sind die Hotspots der Nacht in einer gewissen Region und wo sollte man eigentlich hingehen, wenn man Spaß haben will. Also SenseLab, auch eine sehr interessante Entwicklung, sehr interessante Studie, beziehungsweise auch schon wirklich ganz konkrete Anwendungen, gegründet, wie gesagt, von zwei Wissenschaftlern der MIT und Columbia University. Etwas weiter treibt das ein Startup aus Chicago, das heißt SceneTap. SceneTap ist ein Verzeichnis von Bars und Kneipen, kann man so ein bisschen vergleichen mit Quipe hier in Deutschland. Und die sind, wie gesagt, in Chicago ansässig, haben dann gedacht, Mensch, warum sollen wir die Bewertungen nur online durchführen und diese Sternchen einholen? Wir wollen das Ganze natürlich auch auf unsere Smartphones, auf iPhones und Androids bringen und entwickeln jetzt einfach mal eine App. Das heißt, ich kann auch, wenn ich unterwegs bin, verschiedene Bars in meiner Umgebung anzeigen lassen. Ja, das kennt man ja. Das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft. Was die aber noch gemacht haben, ist, die haben die sogenannte Guy-to-Girl-Ratio mit eingebunden. Das heißt, sie haben bis August oder ich glaube bis Ende Juli 200 Kameras in 200 Bars und Kneipen installiert, die mit Face Recognition arbeiten. Das heißt, diese Kameras spielen also regelmäßig oder eigentlich schon instant, also real-time, auf diese Plattform zurück, wie viele Leute diese Bar oder diese Kneipe betreten. Das heißt, ich sehe immer, wie viel dort los ist. Ich sehe aber nicht nur, wie viel dort los ist, sondern ich sehe auch durch diese sogenannte Face Recognition der Kameras, ob es mehr Männlein oder Weiblein sind. Das heißt, diese Kameras versuchen zu analysieren, ist die Person, die jetzt die Kneipe oder Bar betritt, ist das ein Männlein oder ist das ein Weiblein? Und errechnen damit die sogenannte Guy-to-Girl-Ratio, das heißt die Männlein-Weiblein-Quote. Und der Untertitel dieses Angebots ist auch Figure out whether you go to a sausage fest or melon mania. Und das könnt ihr euch jetzt selber übersetzen. Das heißt, ich kann im Vorfeld, bevor ich dann irgendwie unterwegs bin oder mich auf dem Weg auf eine Kneipe machen, erstmal herausfinden über diese App, wie viel ist da bereits los und vor allen Dingen, wie hoch ist die Frauenquote oder Männerquote. Also Scene Tab, the Guy-to-Girl-Ratio, Link natürlich auch unter pimpyourbrain.de, euren Blick zum eurem Blog, zum Blick. Scene Tab. Kommen wir von der Melonenquote zu Mood Marketing und einer App, die da heißt Mappiness. Nun, die wurde von den Umweltwissenschaftlern George McCarron und Susanna Murato entwickelt. In England sind beide ansässig und die haben eine App entwickelt, die dich ein, zwei oder dreimal am Tag auffordert, deinen Gemütszustand zurückzumelden. Das heißt, man kann dann eben angeben, wie fühlt man sich, dann wo befindet man sich gerade und wenn man unterwegs ist, kann man auch ein Foto davon schießen. Nun, das haben 40.000 Freiwillige in England gemacht über einen gewissen Zeitraum. Und das Interessante war, dass bis letzten April über 2 Millionen Mood Reports eingesandt wurden und 200.000 Fotos gemacht wurden zu den jeweiligen Gemütszuständen. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, was tut man mit diesen ganzen Informationen? Einerseits kann man es natürlich auf einer Mood Map abbilden. Das heißt, ich sehe, zu welchem Zeitpunkt am Tag, in welcher Region, welche Stimmung vorherrscht. Das konnte man vorher auch schon ohne Freiwillige zu rekrutieren. Es gibt ja diese Twitter Mood Map. Also man hat quasi eine große Landkarte von Amerika und analysiert im Endeffekt mit Social Media Reporting Tools allein auf Twitter die Gemütszustände und kann bei Twitter auch relativ einfach natürlich auch den Geocode ermitteln, weil die meisten Twitterer ja angegeben haben, wo sie wohnen. Und so lassen sich ganz skurrile Bilder entwickeln. Wenn man nämlich zum Beispiel die Stimmung von grün bis rot abbildet, dann sieht man, wie diese Stimmung auch tages- und nachtabhängig über Amerika wandert. Da gibt es ein sehr interessantes Video, das verlinke ich euch mal. Also dieser Twitter-Mood, dieser generelle Gemütszustand wandert dann vom Negativen zum Positiven und Positiven zum Negativen, wandert der quasi einmal über Amerika drüber, weil Amerika ja auch einen Zeitunterschied von, 3 Stunden hat oder 6 Stunden? 3 Stunden, glaube ich. Ja. Und so sieht man, wie diese Gemütszustände über dieses Land wandern. Nun lässt sich das natürlich noch besser abbilden, wenn man 40.000 Freiwillige hat, die in einer gewissen Region ein, zwei, dreimal am Tag daran erinnert werden, ihren Gemütszustand abzuliefern. Und dann sieht man im Endeffekt auch visualisiert, wie die Stimmung auf dieser Karte ist. Ja, und ich habe einen Link auf diese Plattform Mappiness, www.mappiness.org.uk. Den Link findet ihr natürlich auch unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Ich stottere deswegen bloß gerade, weil ich festgestellt habe, dass diese Mood Maps inzwischen nur noch für London sichtbar sind. Ich habe allerdings noch einen Screenshot von vor 2 Wochen. Da hat man gesehen, dass auch Italien oder die Türkei sogenannte Mood Maps hat. Denn auch da haben bereits Freiwillige mitgemacht. In Deutschland gab es noch keine Aussagen zur Stimmung. Ich habe schon ein paar meiner Moods abgegeben, aber das ist dann wirklich scheinbar erst ab einer gewissen Mindestanzahl sichtbar. Und ich schaue mal, ob ich euch die Grafik vielleicht auch noch auf den Blog stelle. Also sehr interessante Visualisierung der Gemütszustände eines Landes oder beziehungsweise einer Region. Und interessant wird das Ganze jetzt natürlich dann, wenn ja die werbungtreibende Wirtschaft damit reinkommt. Das heißt, wenn die Werber mit reinkommen. Denn die haben den Kollegen oder die Kollegen George und Susanna auch schon kontaktiert und haben gefragt, Mensch, wie weit könnt ihr das denn runterbrechen? Das heißt, können wir zum Beispiel in gewissen Straßenzügen, was das Thema Außenwerbung angeht, die Stimmungen zurückgespielt bekommen. Oder wenn wir Sponsoring von Großveranstaltungen machen, wenn ihr quasi dort Informationen habt, wie sich die Leute eigentlich fühlen, ja, auf diesen Veranstaltungen, dann können wir ja praktisch hochrechnen oder können so ein bisschen besser interpretieren, ob sich unser Investment, unsere Investition in diese Werbung an dieser Plakatwand oder an diesem Stadion oder bei dieser Veranstaltung auch wirklich gelohnt hat. Also die Verknüpfung von Stimmung mit den, ja, mit Marketingaktivitäten, das sogenannte Mood-Marketing, ist, glaube ich, ein Trend, der sich noch weiter ausbreiten wird. Und das zeigt sich an dieser iPhone-App, die jeder runterladen kann, Mappiness. Mappiness.org.uk ist die Adresse, alles weitere unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Mood Marketing. Kleine Lockerungsübungen für den großen C zwischendurch und weiter geht's mit den QR-Codes. Quick Response Codes heißen die ja und die kennt ihr ja allenthalben aus allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften, in der Welt sind sie abgedruckt. Das sind diese quadratischen Grafiken, die meistens in Schwarz-Weiß daherkommen. Und inzwischen aber auch in Farbe oder sogar in 3D abbildbar sind. Und je mehr Farbe und 3D man einbaut, umso mehr Speicherinformationen kann man natürlich in so einen Code packen. Aber der landläufig einfache Code ist eben schwarz-weiß, ist relativ klein und führt einen im Endeffekt idealerweise natürlich auf eine gut kodierte Zielseite. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, findet man bei den ein oder anderen Anwendungen durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten. Da macht sich dann der Marketier oder die Agentur nicht wirklich voll Gedanken drüber, wo die Leute landen, wenn sie dann diesen QR-Code mal abgeschossen haben. QR-Codes werden auch viel mobil eingesetzt und unterwegs eingesetzt und da gibt es eine ganz klasse Kampagne von Victoria's Secret. Die nennt sich Reveal Aaron's Secret. Und Victoria's Secret ist ja dieses Dessous-Label mit den sauteuren, sündhaft teuren Models. Und Aaron ist eine dieser Models. Und die ist eben Protagonistin, Key Visual sozusagen, von einer Plakatkampagne. Nun, sie ist dort in der landläufig üblichen Pose oder in den Posen zu sehen. Also fast nackig und bekleidet mit eben der entsprechenden Unterwäsche von Victoria's Secret, aber auch mit einem weißen Balken, wo ein QR-Code drauf gedruckt ist. Das heißt, an den delikaten Stellen sind dann mitunter eben solche QR-Codes, die leider diese delikaten Stellen bedecken. Nun, jetzt kann man natürlich aber auch auflösen, also Reveal Aaron's Secret. Man kann also das Geheimnis von Aaron enthüllen, wenn man diesen QR-Code abschießt, beziehungsweise mit seinem Smartphone drauf geht. Und was dann passiert ist, man bekommt ja das volle Bild von Aaron, allerdings nicht mit den Free Boobies, sondern mit der entsprechenden Unterwäsche. Und das Schöne ist an der Kampagne, die Tagline, die heißt dann eben Sexier than Skin. Also, sexier als Haut ist die Wäsche von Victoria's Secret und das wurde eben mit, glaube ich, im Juli durchgeführt, hat zum relativ großen Hype geführt, auch, also Hype ist jetzt übertrieben, aber gab sehr viele Ergebnisse auch im Social Webs, im Interwebs zu diesem Thema. Oft sind diese Bilder zu sehen, ich habe euch auf pimpyourbrain.de auch einen Blogbeitrag, einen kurzen dazu geschrieben und das ist eine sehr interessante Anwendung von QR-Codes, kommt aus dem Hause Miami Ad School aus New York und erinnert so ein bisschen an eine Kampagne von Axe. Die haben nämlich damals Axe Day and Night auch mit einer Plakatkampagne mitbeworben und da hat man auch eine Dame sich auf dem Sofa räkeln sehen und die war teilweise mit weißen Flächen bedeckt und das volle Bild hat man nur bekommen, wenn man nach 21 Uhr abends eine SMS mit dem Text Axe an eine bestimmte Nummer geschickt hat und hat dann eben eine MMS bzw. einen Link auf das richtige Bild zurückgeschickt bekommen. Und da war ja die Dame aber auch nicht ganz nackt, sondern hatte Unterwäsche an. Also das, diese Interaktionen auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück, ist es sehr interessant, eben mit dieser QR-Code CLP-Kampagne von Victoria's Secret durchgeführt und da gibt es verschiedene Anwendungen von QR-Codes. Also ich glaube, dass QR-Codes schon noch kommen, wenn diese QR-Code-Reader, wenn das mal so ein, also gestandardisiert ist sozusagen. Ich habe mir 3-4 auch damals runtergeladen und hatte da viel Falsche mit dabei. Aber das kann durchaus sein, dass diese Interaktionselemente in unserer mobilen Umgebung zunehmen werden und das zunehmend genutzt wird. Ich habe jetzt leider die Studie nicht da mit den Nutzungsdaten, aber das kann ich euch sicherlich noch nachliefern. Nun, im Rahmen dessen ist mir ein sehr interessantes Projekt aufgefallen, das heißt Cookies, kommt mitunter aus dem Hause von Andrea Juchem und schreibt sich Qkies.de. Und da kann man sich also quasi ja Cookies selber backen. Man bekommt also dort eine Backmischung und kann sich Kekse backen und bekommt auch, ja, ich glaube, das sind Oblaten mitgeliefert, die bereits einen QR-Code mit drauf haben. Und diesen QR-Code kann man dann auf der Plattform cookies.de mit seiner Webseite verknüpfen. Also man backt sozusagen selber die Kekse, klebt diesen QR-Code drauf und verschenkt die. Und die Leute können definitiv dann sofort herausfinden, von wem die Kekse kommen, indem sie diesen QR-Code abschießen. Das erinnert so ein bisschen an diese Kampagne von, wie hieß denn die Agentur? Ich glaube, das ist Scholz und Volkmar aus Hamburg. Die haben ja auch diese Pizza Digitale gemacht damals. Und witzig an der Kampagne war, dass über einen Zeitraum von 4 Wochen allen Agenturen in Hamburg in der Umgebung bei einem bestimmten Pizza-Lieferdienst eine Pizza mit ausgeliefert wurde. Das heißt, wenn diese Agenturen abends richtig mal schön an die Pizzabestellung gegriffen haben, dann hat Scholz und Volkmar eben dort jeweils eine Pizza mitbezahlt, die nur einen QR-Code als Belag hatte. Das war also praktisch der Käse, dann gab es eine Form drauf, eine Schablone und hat man die Pizza aus dem Ofen geholt, dann war der gebräunte Käse hat eben diesen QR-Code ergeben und damit wurden also die Leute, die Kreativen aus den anderen Agenturen sozusagen direkt auf die Website von Scholz und Volkmar geleitet, beziehungsweise auf eine Landingpage, die natürlich dann gefragt hat, wollt ihr bei uns arbeiten, ihr seht, wie wir digitales Marketing verstehen und angeblich gab es 12 Bewerbungen und auch 12 neue Teammitglieder bei Scholz und Volkmar und ich hoffe, dass es jetzt Scholz und Volkmar war. Jetzt muss ich mal aufpassen, nicht, dass wir den falschen belobigen. Ich schau mal in meinem Book of Knowledge. Pizza Digitale. Scholz und Friends war das, um Gottes Willen. Mobile Recruiting bei Scholz und Friends, also nicht Scholz und Volkmar. Gut, also die Cookies, die QR-Codes und die Cookies zum Selberbacken, die teste ich nochmal, denn die Andrea war so freundlich und hat mir auf meinen Tweet hin gleich mal so eine Packung zugeschickt. Ich werde die mal testen, werde die mal backen und vielleicht sogar, wenn sie wirklich lecker sind, verlosen wir auch nochmal 3. Das vertagen wir aufs nächste Mal. Der Jochen May von der Karrierebibel.de, der hat schon getestet, der fand die lecker. Und ich teste die einfach nächste Woche. Und wenn sie gut befunden werden von der Potperle, dann werde ich mal schauen, ob wir da 3 Stück verlosen können. Also, QR-Codes im Unterwäschebereich auf Pizza und auf Keksen der QR-Code als mobile Anwendung.
Wir sind hier beim Barcamp Kiel und vor mir steht Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und heute hat das ULD für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem es mitgeteilt hat, Facebook-Fanpages seien verboten. Warum?
Diese Frage stellt Jens Matthäuschik vom Podblog und stellt diese Frage eben dem Dr. Moritz Karg vom ULD, vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Denn der war auch zu Gast auf dem Barcamp in Kiel, genauso wie der Björn Hansen und beste Grüße hier aus dem Süden Richtung Kiel. Der hat mir nämlich das Video weitergeleitet und den Tipp darauf. Das hat mich erreicht während meines Urlaubs. Rechtswidrigkeit von Facebook Fanpages und dem Social Plugin von Facebook. Und da steckt schon eine gewaltige Nummer dahinter, muss man ganz ehrlich sagen. Und da reden wir jetzt gar nicht mal von den 50.000 Euro Strafe oder Bußgeld, die einen erwischt, wenn man ins Visier des ULD gerät. Es ist auf jeden Fall mal ein Schuss vor den Bug von Facebook und der entsprechenden Datensammelwut von Facebook. Denn, wie wir inzwischen ja alle wissen, sammelt Facebook jetzt nicht nur Daten, wenn man auf Facebook selber ist, sondern Facebook sammelt auch Daten von den Seiten, auf denen der Facebook gefällt mir Button, also das Social Plugin von Facebook, eingebaut ist. Und das ist natürlich alles wertvoller Shit, wenn man das Ganze aggregiert und entsprechend dann auch mikropersonalisierte Werbung ausspielen will. Das ist das Kerngeschäftsmodell von Facebook. Nun, dagegen hat aber das ULD jetzt was. Und denn die sagen ja, sowohl diese Social Plugins, das heißt diese Datensammelwut von Webseiten anderer, als aber auch die sogenannten Fanpages, gehen nicht wirklich konform mit dem Teledienste-Datengesetz, wenn ich das richtig im Kopf habe, und auch mit den entsprechenden Datenschutzbestimmungen. Denn die Daten, die dort gesammelt werden, in der Form, wie sie auch auswertbar sind, entsprechen oder widersprechen, wie gesagt, dem Datenschutzverständnis des ULD. Und deswegen ist das bitte mal schön abzumahnen. Ich glaube, das ist erst losgetreten worden. Es gibt schon Entwicklungen, zum Beispiel von Heise, die haben einen sogenannten Zwei-Klick-Button entwickelt. Das heißt, man kann also schon Gefällt mir drücken zu einem Artikel. Man muss aber den Gefällt mir-Button vorher freischalten. Das ist also wirklich nur einmal, also man muss zweimal klicken, um den Artikel einmal zu liken. Und auch die haben sofort Gegenwind von Facebook bekommen, weil sie gesagt haben, Moment, also diese Grundfunktionalität von Facebook darf nicht imitiert werden. Nicht die Schweizer haben es erfunden, sondern wir haben es erfunden. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das nicht wieder ändert, dann hauen wir eure Seiten alle aus unserem Index raus und damit auf Wiedersehen, Heise. Nun, man hat sich jetzt gerade bei Heise und was das Thema Zwei-Klick-Button angeht, wohl vorläufig geeinigt oder zähneknirschend geeinigt. Also das Ding ist ein ganz heißes Eisen im Moment. Und wie gesagt, da ein bisschen tieferen Einblick in die Beweggründe zu bekommen, erlaube ich mir einfach mal, lieber Jens von Podblog, auch für eine Spende auf podblog.de, diese 3 Minuten 30 Video zu spielen im Audio, und ich habe es auch auf eine Tonhöhe oder eine Lautstärke gezogen. Insofern heute sicherlich erstmal ein Einstieg in das Thema Rechtswidrigkeit von Facebook-Fanpages und Social-Plugins, denn das Thema ist bei weitem noch nicht gegessen, wie der Bayer sagt, da wird noch einiges kommen, aber wir verabschieden uns heute einfach mal voneinander mit diesem, ja, nicht mit dem Corporate Anthem, sondern wie gesagt mit dem Interview zwischen Jens Matejczyk, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Matejczyk von Podblog auf dem Barcamp Kiel, der wie gesagt vor der Kanone hatte den Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Damit sage ich Bye-Bye, Servus. Freue mich natürlich weiterhin über eure Spenden über www.pimpyourbrain.de oder auch Feedback an alex@podpimp.de. Ansonsten findet ihr mich auch auf Fatzebook, ja, fatzebook.com/Tellerrand. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bye bye, servus aus Nymphcastle, und übergebe jetzt nochmal an die Kernfrage, warum, wieso, weshalb.
Wir sind hier beim Barcamp Kiel und vor mir steht Dr. Moritz Karg vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und heute hat das ULD für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem es mitgeteilt hat, Facebook-Fanpages seien verboten. Warum?
Auf Facebook-Fanpages findet eine Nutzungsanalyse oder Nutzeranalyse statt. Das heißt, diejenigen, die Fanpages besuchen, unterliegen einer Reichweitenanalyse, die ist grundsätzlich zulässig, das darf man durchaus, aber was man nicht machen darf, ist, dass man diese Information, wenn ich also als Nutzer auf der Fanpage mich befinde, dass die Information darüber, was ich mir auf der Fanpage angucke, dann mit meinem Nutzerkonto, welches ich mir bei Facebook angelegt habe, zusammengeführt wird.
Und was können jetzt Webseitenbetreiber machen, die so eine Fanpage haben?
Webseitenbetreiber, die eine Fanpage haben, bleibt momentan erstmal nur zur Kenntnis zu nehmen, dass es datenschutzrechtswidrig ist. Es ist sogar mit einem Bußgeld belegt, dieser Tatbestand. Und im Prinzip momentan geht eigentlich nur die Abschaltung oder die Anfrage bei Facebook, ob es Möglichkeiten gibt, dass Facebook das System bzw. diesen Dienst ändert oder dass Nutzern, die Fanpages besuchen, die Möglichkeit gegeben wird, die Reichweitenanalyse abzuschalten.
Also richtet sich das primär gegen Facebook und nicht den Wald- und Wiesen-Küstenblogger?
Genau. Es geht hier nicht um den Wald- und Wiesen-Küstenblogger. Es geht hier nicht um kleine Unternehmen, die über Facebook versuchen, Geschäfte zu machen. Darum geht es nicht. Es geht hier um das grundsätzliche System, wie Reichweitenanalyse auf der Plattform, auf der technischen Plattform Facebook betrieben wird.
Und was ist der Unterschied zwischen einem Facebook-Profil und einer Facebook-Fanseite? Wenn ich jetzt ein Facebook-Profil habe und jemand da drauf geht, wird ja auch irgendwas gescannt, mitgeschnitten und analysiert.
Ja, das ist richtig. Da liegt aber die Verantwortung, das ist eine rechtliche Frage, die Verantwortung liegt da bei dem Facebook-Profil nicht beim Nutzer, also bei demjenigen, der das Profil erstellt, sondern bei Facebook originär. Wenn ich als Fanpage oder wenn ich eine Fanpage ins Netz stelle, biete ich einen eigenen Inhalt an. Man kann natürlich sagen, dass Nutzer auch eigene Inhalte anbieten, wenn sie ein Profil einrichten, aber Fanpages sind hauptsächlich darauf gerichtet, nicht sich selbst darzustellen, sondern einen Dienst, eine Idee oder eben Blog oder Dinge, die eben nicht unmittelbar mit der Nutzung von Facebook als eigener, privater Nutzer, sondern tatsächlich im weitesten Sinne geschäftlichen Umfeld.
Letzte Frage, gehen jetzt am Montag die blauen Briefe raus?
Es werden Briefe herausgehen, ja, das ist richtig, beziehungsweise einige Stellen sind darüber informiert worden, beziehungsweise auch angeschrieben worden. Aber wie in der Pressemitteilung deutlich zu lesen ist, wird erst ein aktives Verfahren Ende September geschaltet werden.
Danke sehr.
Bitte. Tschüss.